Gesegneten Sabbat, liebe Gemeinde. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Sabbatgottesdienst. Alle Gemeindemitglieder vor Ort, alle Gäste, aber auch unsere Zuschauer im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid, dass wir dieses Privileg haben, in Zeiten wie diesen das Wort Gottes noch präsent, aber auch über den Livestream studieren zu können. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, deiner Antworten. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Ich möchte jeden von euch heute Morgen eine einfache Frage stellen. Welche Bedeutung hat Jesus Christus für dich? Ich denke, jeder von uns kann darauf individuell antworten. Aber unsere Antwort wird immer in Abhängigkeit von der Frage, die wir stellen, ausfallen. Wenn also unser Leben, besonders unser Glaubensleben, wenn wir in unserem Glaubensleben nicht die notwendigen und richtigen Fragen stellen, dann werden wir auch nie Antworten erhalten, die unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen bereichern oder auch verbessern. Und das kann dazu führen, dass wir bestimmte Perspektiven im Glauben niemals einnehmen oder unmissverständliche Wahrheiten aus dem Wort Gottes nie in der vollen Bedeutung erkennen können. Und das nur, weil wir oft die falschen Fragen stellen oder vielleicht sogar, dass wir oft Gott die falschen Fragen stellen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, auf gute Fragen gibt es auch gute Antworten. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Nehmen wir mal an, wir stellen uns folgende Frage. Herr, warum kann ich meine Lieblingssünden, mit denen ich seit Jahren kämpfe, einfach nicht überwinden? Nun, der Qualitätsgrad dieser Frage ist relativ gering, aber es gibt eine Antwort darauf und die Antwort wäre vielleicht die folgende. Weil du Sünder bist und weil deine gefallene Natur es dir nicht möglich macht, im Kampf gegen die Sünde dauerhaft die Oberhand zu gewinnen. Es ist für dich schlicht und einfach unmöglich. Es ist eine nicht zufriedenstellende Antwort, nicht wahr? Doch was wäre, wenn die Frage folgendermaßen lauten würde? Herr, wie kann ich lernen, dich von ganzem Herzen zu lieben, sodass ich die Sünde hasse und sie zutiefst verachte? Das ist eine ganz andere Frage, auf einem ganz anderen Niveau. Und was könnte die Antwort darauf sein? Die Antwort könnte vielleicht so aussehen. Indem du Zeit mit mir verbringst, mich dadurch lieben lernst und dir vom ganzen Herzen wünscht und danach strebst, mir nachzufolgen. Dann wirst du erkennen, dass ich der Anfänger und Vollender deines Glaubens bin. Dass ich deine gefallene Natur annahm, damit du dich mit mir identifizieren kannst. Ich lebte ein sündenfreies Leben für dich. Ich trug deine Sünde am Kreuz. Wenn du erkennst, dass ich die Macht besitze, dich vollkommen frei zu machen und die Sehnsucht habe, deinen Charakter durch meinen Heiligen Geist vom Fluch der Sünde für immer zu befreien, dann wird sich dein Leben ändern. Ich werde die anfangs gestellte Frage, was bedeutet Jesus Christus für dich, in zwei Unterfragen einteilen. Und zwar einmal, welche Bedeutung hat eigentlich Jesus und welche Bedeutung hat Christus? Also ich frage jetzt nicht, welche Bedeutung hat Jesus für dich oder für mich, sondern wir möchten mit voller Demut durch den Heiligen Geist verstehen, welche Bedeutung hat Jesus? Welche Bedeutung hat Christus? Nun, Jesus ist die latinisierte Form vom hebräischen Yeshua mit der wortwörtlichen Bedeutung, Gott rettet. Gott rettet. Aber wovon rettet Gott? Laut Matthäus 1, Vers 21 wird Jesus sein Volk von ihren Sünden retten. Hingegen das latinisierte Wort Christus, was ins Griechische übersetzt ja Christos bedeutet, hat seinen Wortursprung ebenfalls im Hebräischen, wo man oft Maschiach oder Moschiach sagt. Ja, es ist uns besser bekannt als Messias, der Messias. Und Christus ist eigentlich kein Name, sondern Christus ist ein Titel. Also ein Titel, den der Mensch Jesus von Nazareth zugesprochen wird. Es ist kein Titel, den man kaufen oder erwerben kann. Er gilt einzig und allein Jesus, Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, für das, was er für uns getan hat, aber auch, was er gerade im himmlischen Heiligtum für uns tut. Aber wenn Jesus also diesen Titel Christus trägt, was soll uns damit gesagt werden? Welche Bedeutung steckt dahinter? Nun, Christus oder Messias bedeutet ja Gesalbter. Gesalbter. Im Alten Testament finden wir diese Verwendung oft, um Menschen zu kennzeichnen, die für Gott regieren. Im Neuen Testament gibt es eigentlich nicht die Gesalbten. Ja? Es gibt eigentlich nur einen Gesalbten, diesen einen Menschen, Jesus von Nazareth. Der eine Gesalbte. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich die Salbung? Beziehungsweise, wie kam es zu dieser Bedeutung? Nun, die Originalsalbung geht eigentlich auf die Hirten zurück. Hirten, die damals oder auch noch heute sich um ihre Schafe oder Nutztiere kümmern, die hatten ein großes Problem. Und zwar die Läuse und Insekten haben oft die Schafe befallen. Und zwar so, dass sie auf das Haupt des Tieres gekrochen sind. Und wenn es ihnen gelungen ist, in den Gehörgang des Tieres einzudringen, konnten sie im schlimmsten Fall sogar das Tier damit töten. Und deswegen kamen die Hirten auf eine Idee. Sie haben das Haupt des Schafes mit Öl übergossen. Und zwar dadurch, dass die Insekten und die kleinen Tierchen und die Läuse eben nicht mehr die Möglichkeit haben, in den Gehörgang des Tieres einzudringen. Und daraus hat man diese symbolische Bedeutung abgeleitet, der Salbung, ja, oder Ölung auch genannt, zum Segen, zum Schutz, zur Stärkung, aber auch zur Wiederherstellung. Jesus, sein Haupt, wurde aber nicht mit Öl gesalbt, sondern von Gott, dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Das wird uns im Psalm 45, Vers 8 prophezeit, wo wir erfahren, dass Gott ihn mit Freudenöl gesalbt hat. Das Öl, ein Symbol für den Geist Gottes. Das Freudenöl, ein Symbol für den Geist der Freude. Christus lebte als Mensch, um den Menschen in allem ein Beispiel zu sein. Er war also mit dem Geist Gottes erfüllt. Aber man muss sich die Frage stellen, warum eigentlich? Warum war er mit dem Geist erfüllt? Um was zu tun? Was wollte er hier auf Erden bezwecken? Nun, ich glaube, er war da, um die Menschen zu salben. Wie der Hirte seine Schafe gesalbt hat, mit Öl übergossen hat. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Drei Verse weiter in Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Jesus möchte also seine Schafe mit dem Heiligen Geist salben. Welchen Zweck verfolgt dann die Salbung? Nun, die Salbung, laut Definition, kennzeichnet eine durch wiederholte Handlung, also ist eine wiederholte Handlung, die eigentlich das Ziel der Heilung zur Folge hat. Oder auch der Heiligung. Doch was ist eigentlich wahre Heilung? Wir hören diesen Begriff so oft, Heilung, heil werden, heil sein. Was ist wahre Heilung? Die Definition für Heilung lautet folgendermaßen. Es bezeichnet einen Prozess der Herstellung bzw. sogar der Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit. Wiederherstellung. Und das kennzeichnet auch der Heilungsbegriff, denn der Heilungsbegriff ist durch das Ganzwerden bestimmt. Also nicht dadurch, dass der Zustand eigentlich verbessert wird. Natürlich kennen wir das heute, wir sind damit vertraut. Aber der ursprüngliche Begriff der Heilung heißt eigentlich, wir haben einen Ausgangszustand, wir wenden etwas an und wir kommen in den Zustand, in den es eigentlich sein sollte. Also wir tun es wiederherstellen zum ursprünglichen gesunden Zustand. Das sagt auch der klassische Heilungsbegriff, den man oft im Lateinischen mit Salvatio übersetzt, aus dem Englischen Salvation, Erlösung, Errettung, das Seelenheil. Und das ist doch interessant, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, hatte eigentlich nie die Absicht, den einzelnen individuellen Menschen zu verbessern, sondern er hatte die Absicht, den Menschen zu verändern, ihm ein neues Herz zu schenken, ein neues Leben zu schenken, ein vollkommenes, gesundes Herz. Das ist im Grunde genommen die frohe Botschaft, oder? Das ist das, was von dem Paulus in Römer 1, Vers 16 sagt, denn ich schäme mich um des Evangeliums willen nicht. Denn es ist ja Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann für den Griechen. Es ist die Errettung durch Glauben. Doch wie entsteht wahrer Glaube? Was ist Glaube? Gut, wir haben den Text aus Hebräer 11, aber es gibt noch eine andere Definition von Glaube in der Schrift. Und zwar können wir dazu mal aufschlagen. Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10. Und dort lesen wir den Vers 17. Römer Kapitel 10, Vers 17. Und dort steht Folgendes geschrieben. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ich möchte hier mal die Hoffnung für alle zitieren, ausnahmsweise. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, aus dem Hören. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Das ist eigentlich wunderbar, dass wir durch das Hören des Wortes Gottes, wenn wir es in unserem Herzen aufnehmen und wenn wir auch danach handeln, dass sich dadurch ganz einfach Glaube entwickelt. Ich bin so dankbar für so einfache Verse. Deswegen sagt doch Jesus in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Habt ihr schon mal die Redewendung gehört, die man in der Welt oft verwendet? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, kennt ihr die? Nun, kann es sein, dass Zuhören oft viel wichtiger ist als zu reden? Ich habe mich das mal gefragt, denn Gott schuf den Menschen mit zwei Ohren und einem Mund. Mathematisch gesehen, bezogen auf die Anzahl, sind also die Ohren dem Mund überlegen, oder? In der Bibel lesen wir siebenmal die Aussage, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder auch, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wird ebenfalls siebenmal in der Schrift erwähnt. Doch nirgendwo in der Schrift finden wir die Aussage, wer einen Mund hat, der rede. Kann es sein, liebe Geschwister, dass wir oft zu viel reden und zu wenig dem lauschen, was der Geist Gottes den Gemeinden sagen möchte? Mit diesem Grundverständnis wollen wir eigentlich in das heutige Thema einsteigen. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 4, Vers 25. Dort beginnt unsere Reise. Matthäus Kapitel 4, Vers 25. Wenn wir Matthäus 4 lesen und dort den Vers 25, dann müssen wir auch den Kontext betrachten und uns fragen, was geschieht hier eigentlich? Also Matthäus 4, Vers 25. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das heißt, Jesus kam gerade aus der 40-tägigen Wüstenerfahrung. Und nachdem er seine ersten Jünger berufen hat, wie es im Kontext von Matthäus Kapitel 4 heißt, folgte ihm eine große Menschenmenge. Also er ging auf diesen Berg und eine große Menschenmenge folgte ihm. Lesen wir mal Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Also prägt euch das Bild ein. Er kommt aus der Wüste und er geht auf diesen Berg und eine große Menschenmenge folgt ihm nach. Und dieser Jesus ist derselbe Jesus, wie in Johannes 1, Vers 29 erwähnt hat, wo es heißt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist derselbe Jesus. Das heißt, die große Menge folgt also dem Lamm. Und sie befinden sich gemeinsam auf einem Berg. Jetzt haltet mal euren Finger dort in Matthäus 4 bzw. 5 und wir wechseln jetzt mal parallel in die Offenbarung, und zwar Offenbarung Kapitel 14. Und Offenbarung Kapitel 14 ist ein wirklich, wirklich spannendes Kapitel. Und wir können es leider nicht in den ganzen Einzelheiten betrachten, aber grundlegend können wir Offenbarung 14 in drei wichtige Szenen einteilen. Und zwar haben wir in Offenbarung 14, Vers 1, die Szene 1. Lest mal mit mir gemeinsam. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf den Stirnen geschrieben. Auch hier wieder, das Lamm Gottes auf dem Berg, eine große Menschenmenge folgt ihm. Szene 1. Sie haben den Namen ihres Vaters auf der Stirn geschrieben. Nun, was bedeutet das, wenn ein Mensch den Namen des Vaters auf der Stirn trägt? Was bedeutet der Name in der Heiligen Schrift? Er symbolisiert den Charakter, nicht wahr? Den Charakter. Sie tragen also den Charakter ihres Vaters. In Offenbarung 14, Vers 3 lesen wir dann: Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron, vor den vier lebendigen Wesen, vor den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Lesen wir noch Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und für das Lamm. Nun, diese Gruppe von Menschen wurde also erlöst. Laut Offenbarung 14, Vers 3 und 4. Und dort haben wir auch schon jetzt eine Sache gesehen. Die erste Szene in Offenbarung 14, Vers 1. Das Lamm mit dem Erlösten auf dem Berg. Und in Offenbarung 14, Vers 14 lesen wir von der dritten Szene. Die zweite überspringe ich mal kurz. Wir gehen in Offenbarung 14, Vers 14, wo wir lesen: Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Eine Sichel in der Hand Gottes. Wofür, liebe Geschwister, wird eine Sichel verwendet? Zum Ernte einholen, richtig? Diese Gruppe, von der wir hier lesen, sie repräsentiert genau diese Ernte. Also sie repräsentiert die Ernte Gottes. Und in Offenbarung 14, Vers 15 liest man dann, dass die Ernte der Erde überreif geworden ist. Szene 1, das Lamm mit dem Erlösten auf dem Berg. Szene 3 berichtet, wie sie dorthin gekommen sind. Sie wurden durch die Ernte eingeholt. Doch wie gelangen diese Früchte zu diesem Berg? Nun, die Ernte wird ja gesammelt, richtig? Am Ende der Zeit wird die Ernte eingesammelt. Das heißt, Jesus sammelt seine Erlösten ein, um sie zu sich in den Himmel zu holen. Doch wir hören in Offenbarung 14 nicht nur von einer Ernte, es gibt zwei Ernten. Und zwar in Offenbarung 14, Vers 18 lesen wir von einer weiteren Ernte. Lest mit mir gemeinsam. Offenbarung 14, Vers 18. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Nun, was passiert mit dieser zweiten Ernte? Vers 19, und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die großen Kelter des Zornes Gottes. Wow, das heißt, die zweite Ernte wird eigentlich hier verworfen. Wir haben zwei Ernten. Zwei Ernten werden eingeholt. Die erste wird angenommen, die zweite wird verworfen. Das Endergebnis wird in Szene 1 dargestellt. Die erste Ernte auf dem Berg mit dem Lamm versammelt. Szene 3 berichtet darüber, wie sie dorthin gekommen sind. Wir sehen also, die Gerechten werden von dem Bösen getrennt. Und wünschen wir nicht jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten, dass er Teil der ersten Ernte ist, liebe Geschwister? Offenbarung 7. Geht mal mit mir ganz kurz in Offenbarung 7. In Offenbarung 7, Vers 9 lesen wir: Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Das ist die gleiche Szene wie aus Offenbarung 14, Vers 1. Aber wir erfahren etwas weiteres Wichtiges in Vers 13 bis 15 desselben Kapitels. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Das heißt, nur diese erste Ernte, die Gruppe der Erlösten, haben das Vorrecht, in den Tempel Gottes einzutreten. Doch was genau trennt eigentlich die erste Ernte von der zweiten Ernte? Was trennt denn eigentlich die Erlösten von den Verlorenen? Und das genau ist unser Bindeglied. Das beschreibt Szene 2 in Offenbarung 14, die die beiden äußeren Szenen zusammenfügt. Szene 1, die Erlösten auf dem Berg mit dem Lamm. Szene 3 erklärt, wie sie dorthin kommen. Und was offenbart uns Offenbarung 14, die zweite Szene? Nun, die zweite Szene, die habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Das ist Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Die kennen wir doch, oder? Und diese Botschaft trennt, wortwörtlich, die Spreu vom Weizen. Sie trennt die zweite von der ersten Ernte. Und jetzt sehen wir hier diese Parallele zu Matthäus 5. Ich möchte nochmal zurück mit euch in Matthäus 5 wechseln. Geht mit mir bitte nochmal zurück in Matthäus Kapitel 5. Jesus kommt hier frisch aus der Wüste. Er geht auf den Berg mit den Jüngern und mit vielen Menschen, die sich um ihn herum scharen. Und das Lamm versammelt sich dort mit den Menschen und es hält sozusagen seine erste Predigt. Jesus hält so gesagt seine erste Predigt dort auf dem Berg mit all den Jüngern und Menschen um ihn herum. Die sogenannte Bergpredigt. Und Jesus hatte seinen Geschöpfen bestimmt viel zu sagen. Was würde er ihnen sagen? Worauf kommt es wirklich an, wenn wir über Glaube reden heute Morgen? Worauf kommt es wirklich an im Glauben? Was würde Jesus wohl sagen? Wofür entschied er sich? Was glaubt ihr, was er den Menschen dort verkündigt hat? Nun, ich möchte diese Gelegenheit nutzen und aus einem wunderbaren Buch einen Abschnitt lesen, was uns ein bisschen in diese Szene hineinversetzt, dass wir ein bisschen so ein Gefühl dafür haben, wie war die Erwartungshaltung damals? Mit welcher Erwartung haben sich diese Menschen dort auf dem Berg versammelt, um das Wort Gottes aus dem Mund Jesu zu hören? Ich lese hier aus dem Buch Der Sieg der Liebe. Ein sehr, sehr gutes und empfehlenswertes Buch. Ich lese im Deutschen auf Seite 281. Dort lese ich den Abschnitt 2. Die Jünger hatten das Empfinden, dass etwas Außergewöhnliches zu erwarten sei und scharten sich um ihren Meister. Sie glaubten, dass das Reich Gottes bald errichtet werden würde. Durch die Ereignisse des Morgens waren sie zuversichtlicher geworden, dass er diesbezüglich etwas ankündigen werde. Die Erwartung der Menge war greifbar. Der wissbegierige Ausdruck auf ihren Gesichtern war der Beweis für ihr großes Interesse. Als sich die Menschen am grünen Berghang gelagert hatten und auf die Worte des göttlichen Lehrers warteten, waren ihre Herzen mit Gedanken, ja, mit was waren sie gefüllt? Waren ihre Herzen mit Gedanken der zukünftigen Herrlichkeit gefüllt? Da waren Schriftgelehrte und Pharisäer, die auf den Tag warteten, an dem sie die Herrschaft über die verhassten Römer übernehmen und die Reichtümer und den Prunk des Reiches der Welt besitzen würden. Die armen Bauern und Fischer hofften auf die Zusicherung, dass man ihre dürftigen Hütten, das kärgliche Essen, die mühevolle Arbeit und die Angst ums Überleben gegen bequeme Häuser und ein Leben im Überfluss eintauschen werde. Anstelle des einen rauen Gewandes, das sie tagsüber als Kleid und nachts als Decke verwendeten, würde ihnen Christus, so hofften sie, die teuren und prächtigen Gewänder, die ihre Eroberer schenken. Alle fieberten der stolzen Hoffnung entgegen, dass Israel bald als das von Gott erwählte Volk vor allen Nationen geehrt und Jerusalem als Hauptsitz eines Weltreiches gefeiert werden würde. Wow, das war die Erwartungshaltung der Menschen. Das haben sie erwartet, was Jesus jetzt in der Bergpredigt verkündigen wird. Und war es das? Es war etwas komplett anderes. Etwas komplett anderes. Aber ich bin überzeugt, liebe Geschwister, Jesus predigte dieselbe Botschaft, wie wir in Offenbarung 14 gelesen haben. Und oft sagen wir, wir müssen die dreifache Engelsbotschaft in die Welt bringen. Wir müssen den Menschen die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Und noch öfter wissen wir gar nicht mehr eigentlich, was die dreifache Engelsbotschaft im Kern eigentlich wirklich ausmacht. Und ich glaube, dass Matthäus 5 sich in der Bedeutung und der Wichtigkeit nicht viel von Offenbarung 14 unterscheidet. Jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, Matthäus 5, okay, das ist die Bergpredigt, aber Offenbarung 14, die dreifache Engelsbotschaft, das ist doch Endzeitkontext. Wie kann man das bitte vergleichen? Lesen wir mal Offenbarung 14 und lesen dort die erste Engelsbotschaft. Offenbarung 14, Vers 7. Schlag mit mir gemeinsam auf. Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen. Das ist die erste Engelsbotschaft. Wie kann ich einem Menschen, der Christus nicht kennt, die erste Engelsbotschaft praktisch mit auf den Weg geben? Wie mache ich das? Wie sollen wir das tun? Nun, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Was bedeutet es, den Herrn zu fürchten? Was ist die Furcht des Herrn? Heißt es, wir sollen Angst vor ihm haben? Sprüche 8, Vers 13. Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Sprüche Kapitel 8, Vers 13 sagt uns Folgendes. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Nun, hat Jesus in der Bergpredigt diesen Teil, diese Bedeutung, hat er sie verkündigt? Was denkt ihr? Ich sage euch, ich denke, die Antwort ist ja. Lasst uns nun in die Bergpredigt wieder wechseln. Dort werden wir jetzt eine Zeit verweilen. Offenbarung werden wir dann lesen. Offenbarung 14, genau. Matthäus Kapitel 5, Vers 2 und 3. Lest mit mir Matthäus 5, Vers 2 und 3. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Und jetzt denkt daran, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und diese Leute hatten eine Erwartung. Die würden jetzt sagen, was wird Jesus uns jetzt verkündigen? Was will er uns jetzt sagen? Bringt er eine gute Botschaft? In der Tat, er bringt eine gute Botschaft. Aber sie ist so anders, als sie erwartet hätten. Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Warum? Warum ist das das Reich der Himmel der Armen? Weil sie sich selbst gering halten, um in der Gnade und Weisheit Gottes zu wachsen. Sie stellen lieber andere über sich selbst. Sie erachten den einen höher als sich selbst, wie es in Philipper 2, Vers 3 steht. Sie sind demütig. Und wie fürchtet man Gott? Wie gibt man ihm dann dadurch die Ehre? Indem man von dem Heiligen Geist erfüllt ist, der sich durch Bodenständigkeit und Demut kennzeichnet. Man fürchtet den Herrn von ganzem Herzen, indem man ihn von ganzem Herzen liebt und dann automatisch das Böse hasst. Es geht nicht andersrum. Oft versuchen wir es andersrum zu machen. Oft versuchen wir, Herr, ich fange jetzt an, das Böse zu hassen. Ich fange jetzt an, die Sünde zu hassen. Und sobald ich das geschafft habe, lerne ich, dich zu lieben. Aber das geht nicht, liebe Geschwister. Wir müssen lernen, Gott zu lieben. Und wenn wir Gott lieben, wenn wir ihn mehr und mehr lieben lernen, dann werden wir die Sünde automatisch verachten und hassen. Ja, es ist ein Prozess, wie wir gelesen haben. Heilung ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Prozess, auf den Gott uns begleiten möchte. Er möchte uns die Kraft dafür geben. Doch, wenn du den Herrn und deine Mitmenschen lieben möchtest, dann benötigst du was? Du benötigst Liebe. Und zwar nicht irgendeine Liebe, nicht die Liebe zu deinem Partner, nicht die Liebe zu deinem Nachbarn, die Liebe zu deinem Chef. Du benötigst die Liebe Gottes. Du benötigst die Liebe Gottes. Und wie kannst du ihm damit Ehre geben? Nun, in Römer 5, Vers 5 lesen wir, dass der Heilige Geist Liebe in unserem Herzen ausgießt. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, gießt dieser Geist, sein Heiliger Geist, gießt die Liebe Gottes in unserem Herzen aus. Ist das nicht wunderbar? Du gibst Gott die Ehre, wenn du seine Gebote hältst. Durch seine Kraft, nicht durch deine eigene, durch seine Kraft. Denn diese Liebe ist doch, was ist diese Liebe? Was ist die Liebe? Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Der Geist der Demut ist ein großer Teil von fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und wenn du diese Botschaft glaubst und wenn du sie vielleicht predigst, wenn du hier vorne stehst und sie verkündigst, aber Du lebst sie nicht. Und du nicht diesen Geist besitzt, diesen sanftmütigen, demütigen Geist. Wenn wir, liebe Geschwister, schließe mich mit ein, wir alle, wenn wir ihn nicht besitzen, dann können wir nicht das, wir können nicht leben, was wir nicht wirklich ausleben. Ja, wir können nicht predigen, was wir nicht wirklich ausleben. Wir können es predigen, aber es kommt niemals so an, als wenn wir es authentisch leben. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. So fürchten wir Gott, indem wir Sympathie und Empathie an den Tag legen für unsere Mitmenschen, für die Verlorenen, für die Leidenden, für die Ausgegrenzten vielleicht in der Gemeinde und auch für unsere Feinde. Und viel zu oft drehen sich unsere Gedanken um uns selbst und nicht um unsere Mitmenschen, geschweige denn um unsere Geschwister im Glauben. Und oft haben wir so die Idee davon, oft haben wir das so in unserem Kopf drinnen, dass Matthäus 5, 6 und 7, das ist doch eher so das Anfängerlevel, das studieren wir doch, wenn man neu in den Glauben reinkommt. Aber wenn man fortgeschritten ist, dann studieren wir Offenbarung 14. Aber eigentlich, liebe Geschwister, im Kern ist die Botschaft dieselbe. Wir predigen nicht die dreifache Engelsbotschaft, wenn uns dieser Geist der Demut nicht erfüllt. Wenn wir nicht von diesem Geist erfüllt sind, wenn es uns an Empathie und Sympathie mangelt, um mit unseren Mitmenschen umzugehen. Und zwar gerade dann, wenn sie eine andere Meinung teilen als wir. Genau dann. Und das macht es oft für uns so schwer. Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Gesegnet sind die, die den Geist der Freundlichkeit besitzen. Nicht einen aufgewühlten Geist, sondern einen Geist des Friedens ehrt Gott und kennzeichnet wahre Gottesfurcht. Und dieser Geist gibt dann zu erkennen, ob du eine wahre, lebendige Beziehung zu Jesus Christus führst oder nicht. Und wenn wir ständig damit beschäftigt sind, über andere Menschen zu reden, über unsere Geschwister zu reden, anstatt für sie zu beten, wenn wir vielleicht Probleme sehen in ihrem Leben, oder uns sogar im Streit, ja, oder im Krieg mit unseren eigenen Glaubensgeschwistern befinden und unserem Nachbarn oder unserem Chef nicht vergeben können, dann ist es wirklich sehr schwer, dass wir, liebe Geschwister, dass wir uns siebenten Tags Adventisten nennen, an die gegenwärtige Wahrheit glauben, aber dieser gleichzeitig einen aufgewühlten Geist haben, der nicht vergeben kann. Vers 6. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und so bereitest du dich auf die Stunde seines Gerichts vor, indem es dich hungert und es dich dürstet nach Gerechtigkeit und du dir nicht einfach nur Gerechtigkeit wünschst, sondern dass du durch Christus zur wahren Gerechtigkeit strebst. Und selbst wenn Menschen auf dich zukommen und dir Dinge an den Kopf werfen, die nicht stimmen, Unwahrheiten über dich verbreiten, dich vor anderen Menschen schlecht machen, dir Tag für Tag die Kraft rauben, selbst dann, liebe Geschwister, lieben wir diese Menschen. Und so fällt das Gericht Gottes zugunsten von uns aus, wenn wir durch die Gerechtigkeit Jesu Christi unseren Mitmenschen barmherzig gesinnt sind und wir nicht ständig versuchen, das Negative an einer Person festzustellen. Es gab ein Zitat, was mich sehr bewegt hat, aus Science of the Times vom 14. März 1892. Es ist ein kurzer Abschnitt. Ich möchte euch ihn ganz kurz vorlesen. Wir sollten es uns nicht gestatten, die Fehler anderer zum Gesprächsthema zu machen oder nur zu erwähnen. Es nährt innere Unzufriedenheit und die Gewohnheit, nach Negativen zu suchen und Kleinigkeiten aufzubauschen. Wer ständig Fehler findet, sieht alles wie in einem Zerrspiegel und wird schließlich im Leben oder Wesen anderer nichts Gutes, nichts Liebenswertes oder nichts Aufrichtiges mehr finden. Wow. Oft sehen wir doch diese Welt, die Welt, unsere Umwelt oder unser Umfeld, was uns umgibt, oft sehen wir oder nehmen wir dieses Umfeld als Zerrspiegel wahr und sehen in den Menschen um uns herum vielleicht nichts Liebenswertes, nichts Gutes, nichts Aufrichtiges. Aber wissen wir doch, liebe Geschwister, dass Gott noch den Großteil seines Volkes außerhalb der Gemeinde hat? Existieren dort nicht Menschen, welche noch im Finstern wandeln und nach Orientierung suchen? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt nicht verdammen soll, sondern dass er die Welt retten soll. Und wir sollen unseren Teil dafür erfüllen. Gott beauftragt uns in Matthäus 5, Vers 7 und 8. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. So beten wir an den, der gemacht hat, Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen. Durch ein reines Leben, nicht durch ein Doppelleben, was wir oft führen, sondern dass wir wahrhaftig Christsein leben, das auszuleben, was Jesus gelehrt hat. Und das schließt, und es fällt uns oft so schwer, das schließt die Nächsten und auch damit die Feindesliebe ein. Wir überspringen ein paar Verse auch. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Gott gibt uns hier in diesem Kontext den Auftrag, ein Salz und ein Licht zu sein. Ein Licht zu sein verstehen wir, oder? In der Dunkelheit sollen wir leuchten. Doch warum eigentlich ein Salz? Was verursacht es im Körper, wenn wir zu viel Salz konsumieren? Also nicht zu viel, dass wir vielleicht sterben, aber wenn wir einfach eine leichte Überdosis an Salz zu uns nehmen. Was bewirkt das? Es macht durstig, oder? Wir sollen Menschen durstig machen nach der Wahrheit. Ja? Das können wir nur, wenn wir den Fokus auf das Wort Gottes behalten und uns nicht von anderen Dingen in unserem Leben, auch seien es auch Krisen, vielleicht auch aktuelle Krisen, dass wir uns davon nicht ablenken lassen, sondern dass wir sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber oft ist das Problem, dass wir dieses Licht nicht richtig studieren und uns dann oft von falschen Winden treiben lassen. Vers 17, die Erfüllung des Gesetzes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wir fragen uns ganz oft im Leben, warum können wir eigentlich nicht die 10 Gebote halten? Die Qualität einer Frage bestimmt die Qualität einer Antworten. Anstatt uns zu fragen, wie fasst Jesus die 10 Gebote in zwei einfache Gebote zusammen, sodass uns deutlich wird, worum es wirklich geht. Punkt 1. Liebe Gott von ganzem Herzen. Punkt 2, liebe deinen Nächsten. Und das schließt die Feindesliebe mit ein. Warte, mein Nächster, der sich in meiner Überzeugung mit mir widerspricht, den soll ich lieben? Ja, diesen lieben. Auch der Nächste, der von dieser Sache überzeugt ist, obwohl ich doch eigentlich einen ganz anderen Standpunkt vertrete und einfach überhaupt keinen gemeinsamen Nenner mit dieser Person finde, diese Person soll ich auch lieben? Ja, auch diese Person. Und was ist mit dem Nächsten, meinem Nächsten, der mir seit Monaten mein Leben ja wahrhaftig zur Hölle macht, der mich alles, was ich sage und was ich tue, gegen mich verwendet? Soll ich auch diese Person lieben? Ja, diese Person ebenso. Was ist mit meinen adventistischen Nächsten? Vielleicht Schwester X, Bruder Y, mit dem ich mehrere Diskrepanzen habe und mich nicht gut mit ihm verstehe, seit mehreren Monaten, vielleicht sogar seit Jahren. Ich habe schon mal aus Gemeinden gehört, wo sie mir erzählt haben, dass es Geschwister gibt, die seit Jahren einen Konflikt haben und innerhalb der Gemeinde nicht mal 3 Stuhlreihen auseinandersitzen, aber seit Jahren einen Streit haben, liebe Geschwister. Wie kann das sein? Vielleicht lehren wir und vielleicht predigen wir die erste Engelsbotschaft, aber es hat keinen Wert. Es hat keinen Wert, wenn wir es nicht leben. Ich möchte noch ein abschließendes Zitat bringen aus dem Buch Der Sieg der Liebe. Und zwar im Deutschen auch wieder Seite 290. Ein unfassbar wichtiges Zitat. Und zwar schreibt Ellen White auf Seite 290 in Absatz 3 etwas sehr Wichtiges. Und zwar die Überschrift ist betitelt mit Die Wahrheit in die Praxis umsetzen. Sie schreibt Folgendes. In den Tagen von Christus bestand die größte Täuschung der Menschen im Irrglauben, dass die bloße Zustimmung zur Wahrheit bereits gerecht mache. Alle menschliche Erfahrung zeigt jedoch, dass es zur Rettung des Menschen nicht ausreicht, die Wahrheit theoretisch zu kennen. Ich kenne Jesus theoretisch. Ich kenne Johannes 14, Vers 6. Ich weiß, was er gerade im Heiligtum macht. Ich weiß, was er hier auf der Erde getan hat. Ich weiß, dass ich immer zu ihm beten kann. Wenn du es weißt, wenn wir es wissen, liebe Geschwister, aber wir nehmen es nicht in Anspruch, welchen Wert hat unser theoretisches Wissen, was von hier niemals ins Herz rutscht? Das bringt keine Früchte der Gerechtigkeit hervor. Wer eifersüchtig über die sogenannte theologische Wahrheit wacht, hasst oftmals die echte Wahrheit, die sich im Leben zeigt. Die dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte sind voll von Berichten über Verbrechen fanatischer Religionsanhänger. Die Pharisäer behaupteten, Abrahams Kinder zu sein. Wir sind Abrahams Kinder. Und sie prahlten, das prophetische Wort Gottes zu besitzen. Dennoch bewahrten diese Vorrechte sie nicht vor Selbstsucht, Bosheit, Geldgier und niederträchtiger Scheinheiligkeit. Sie hielten sich selbst für die frömmsten Menschen der Welt, aber ihre sogenannte Rechtgläubigkeit brachte den Herrn der Herrlichkeit ans Kreuz. Und ich finde es so interessant, was sie dann schreibt über die heutige Zeit, weil das war ja damals so, richtig? Heute gilt das ja eigentlich nicht mehr. Das waren ja nur die Pharisäer. Uns geht es ja nichts an. Nein, sie schreibt, die gleiche Gefahr besteht noch heute. Viele halten sich für Christen ganz einfach, weil sie einer gewissen Glaubenslehre zustimmen. Doch sie leben nicht nach dieser Wahrheit. Sie glauben und sie lieben sie nicht wirklich. Und darum erhalten sie auch nicht die Kraft und die Gnade, die man empfängt, wenn man durch die Wahrheit geheiligt wird. Das dort ist eine Kraft. Gott hat etwas für uns vorbereitet, Überwinder zu sein. Doch nicht Gott hält uns davon ab. Oft sind es wir selbst, weil wir selbst diese Wahrheit nicht praktisch leben. Abschließend sagt sie dann, Menschen mögen vorgeben, an die Wahrheit zu glauben, werden sie dadurch jedoch nicht aufrichtig, freundlich, geduldig, langmütig und himmlisch gesinnt, ist es für sie selbst ein Fluch. Und das fand ich heftig. Dass sie weiter sogar sagt, der Einfluss solcher Menschen ist nicht nur für sie selbst ein Fluch, sondern für die ganze Welt. Das heißt, wenn wir einstehen für verschiedene Glaubenslehren, für die Gesundheitsbotschaft, für Ernährung, für die dreifache Engelsbotschaft, dann kommt es auch immer darauf an, wie wir es den Menschen rüberbringen und ob wir es wahrhaftig selbst leben. Und all diese Punkte, all die Glaubenslehren, die wir haben, die sind unheimlich wichtig. Doch sie haben keinen Wert, wenn wir sie nicht praktisch leben. Und glaubt mir, Lieben, ich denke, dass Satan alles versucht, damit 7. Tags-Adventisten, egal wo sie sich befinden auf dieser Erde, dass sie eher ein Fluch als der von Gott bestimmte Segen für diese Welt sind. Das ist im Groben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die erste Engelsbotschaft. Natürlich gibt es eine zweite, aber ich möchte euch ermutigen, studiert die zweite Engelsbotschaft mal daheim. Studiert sie daheim und sucht nach Parallelen zur Bergpredigt. Wir hören abschließend die Aussage des dritten Engels. Ich möchte noch gegen Ende darauf kurz mich fokussieren. Offenbarung 14 und wir lesen dort Vers 9. Offenbarung 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Und er wird ihm mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor den Lamm. Ja, wie bringt man denn die dritte Engelsbotschaft bitte praktisch einen Menschen, der davon noch nie gehört hat? Das fragt man sich vielleicht. Ich denke aber, es gibt einen sehr wichtigen Zusammenhang, Matthäus Kapitel 6, in der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, dort Vers 19. Lest mit mir gemeinsam. Matthäus 6, Vers 19. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, was wir tun müssen, um die Annahme des Mahlzeichens des Tieres zu vermeiden, zu verhindern, abzuwenden. Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Was hat das jetzt mit dem Mahlzeichen zu tun? Nun, eigentlich kann man die Annahme des Mahlzeichens des Tieres ganz stark vereinfachen. Natürlich wissen wir, es geht um die Sabbat-Sonntag-Debatte, doch die, welche das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden, die den Sonntag auch annehmen werden, sie sammeln ihre Schätze auf Erden. Punkt. Sie sammeln ihre Schätze auf Erden. Jesus sagt, legt eure Schätze wo ab? Nicht hier auf der Erde. Ja? Vers 20, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und die, welche ihre Schätze im Himmel sammeln, werden das Mahlzeichen des Tieres nicht empfangen. Denn es geht hier eigentlich, um was geht es hier eigentlich? Es geht um Kaufen und Verkaufen, oder? Es geht darum, Produkte und Dienstleistungen des alltäglichen Lebens zu erwerben und vielleicht mit Gütern zu handeln. Darum geht es doch letztendlich beim Kaufen und Verkaufen. Wir kaufen Güter, wir verkaufen unsere Zeit in unserem Job, wir tauschen unsere Zeit gegen das Geld. Und diese beiden Rechte kommen in Zukunft nur noch für die in Frage, welche sich zutiefst danach sehnen, ihre Schätze wo zu sammeln? Auf der Erde, oder? Die sagen, nein, ich kann von meinem Auto nicht loslassen und von meinem Einfamilienhaus und von diesem und diesem und diesem Ding. Ich kann davon nicht loslassen. Ich habe mich daran gebunden. Deswegen die Aussage Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und Herz hier auch symbolisch für unser Denken, ja? Denn das Mahlzeichen der Menschen, die ihre Schätze hier auf Erden platzieren, wo wird es platziert? Da, wo ihr Herz ist. Genauso auf der Stirn, genauso wie das Siegel Gottes auf der Stirn im Denken verankert ist. Und wenn du nicht gefestigt bist in der Wahrheit, wenn die Winde so und so wehen und du deine Richtung stets nach den neuen Winden ausrichten wirst, dann wirst du das Mahlzeichen empfangen, entweder auf der Stirn oder auf der Hand, entweder durch bewusstes Denken oder einfach, weil du mitläufst. Handeln, symbolisch durch die Hand. Und auf der Stirn derer, die ihre Schätze im Himmel sammeln, wird das Siegel Gottes platziert. Nichts Geringeres als das Siegel Gottes. Und deswegen die Aussage von Jesus in Vers 24, niemand kann zwei Herren, zwei Zeichen dienen. Du kannst nicht dem Siegel Gottes dienen, oder es halten und gleichzeitig das Mahlzeichen des Tieres halten. Es ist unmöglich. Du kannst nicht dem Bild Gottes entsprechen, was Gott für dich vorhat, dich wiederherzustellen, und gleichzeitig dem Bild des Tieres folgen. Es ist schlicht und ergreifend unmöglich. Warum werden die meisten Menschen das Mahlzeichen des Tieres annehmen? Natürlich, weil wir einen politischen, religiösen Druck verspüren werden, global. Aber vor allem geht es mir in erster Linie darum, dass sie das was? Was ist ihr Problem? Sie machen sich Sorgen. Diese Menschen machen sich Sorgen um ihr tägliches Leben. Deswegen sagt Jesus in Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um eurem Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Gibt es nicht noch wichtigere Dinge in diesem Leben? Das ist eine sehr gute Anfrage. Natürlich ist sie von rhetorischer Natur, aber auch auf diese Antwort, auf diese Frage gibt es eine gute Antwort. Und jene Menschen, die alles verlieren um Christi willen, die ihr Leben für ihn lassen, was werden sie am Ende gewinnen? Sie werden das Leben gewinnen. Die, die alles verlieren, werden alles wieder gewinnen durch Christus. Aber wie gehe ich denn voran, um das, was Jesus wahrhaftig gelehrt hat, das auch wahrhaftig zu leben, und auch die Annahme des Mahlzeichens des Tieres zu vermeiden? Jesus sagt uns in Matthäus 7, Vers 7 und 8, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Nun, diese Verse sind uns bekannt, richtig? Und wir denken uns vielleicht, ach so, ja, beten. Um den Heiligen Geist beten. Ja, das kenne ich. Ja, wir kennen die Wahrheit vielleicht theoretisch. Aber wenn wir sie nicht praktisch leben, liebe Geschwister, welchen Wert hat es? Jesus bezieht sich auf Lukas 11, Vers 13. Die Parallelstelle, wo es um den Heiligen Geist geht. Also Jesus sagt uns, wir sollen, in der Bergpredigt sagt er uns, wir sollen um den Heiligen Geist beten. Und warum sollen wir um den Heiligen Geist beten? In Epheser 4, Vers 30 lesen wir, dass der Heilige Geist unsere Versiegelung festmacht. Versiegelung. Ein Wort, was wir aus der Offenbarung kennen. Also er bringt uns in der Bergpredigt nahe, wie wir versiegelt werden können, wenn wir uns an seinen Geist halten, wenn wir von seinem Geist erfüllt werden. Was war die letzte Sache, von der wir in Offenbarung 14 gelesen hatten? War nicht in Szene 3 beschrieben, dass wir zwei Ernten hatten, die gute Ernte und die schlechte Ernte? Eine Ernte mit guten Früchten und eine Ernte mit schlechten Früchten. Ein guter Baum kann gute Früchte bringen, richtig? Ein schlechter Baum? Schlechte. Ein schlechter Baum wird niemals gute Früchte bringen und umgekehrt. Erwähnt das Jesus nicht? Ist das nicht erstaunlich, diese Parallele? Jesus zeigt uns in der Bergpredigt, so lebst du ein gerechtes Leben, wenn du mit mir lebst, wenn du dich durch meine Kraft verändern lässt. Wenn du dies und das vermeidest, wenn du nach diesen Dingen strebst, wenn du nicht auf das Irdische gesinnt bist, sondern wenn du himmlisch gesinnt bist. Doch wenn wir die Wahrheit nur theoretisch kennen und sie nicht praktisch von uns ausgelebt wird, durch die Kraft Gottes, dann werden wir genauso die Fragen stellen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen die dreifache Engelsbotschaft verkündigt? Hatten wir nicht in deinem Namen die richtige Ernährung gehalten? Haben wir nicht den Sabbat gehalten? Haben wir nicht all die Verschwörungen aufgedeckt und aufgezeigt, wer schon längst abgefallen ist und so und so? Und Jesus wird sagen, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt. Ich schließe ab mit Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Die letzten Verse, die wir heute betrachten wollen. Es geht um dieses berühmte Gleichnis vom klugen und törichten Baumeister. Wir alle kennen das Gleichnis und wir alle haben es vielleicht schon dutzende Male gelesen. Und ich möchte es nicht nochmal mit euch lesen. Ich denke, ihr seid gut damit vertraut. Aber ich habe mir mal die Frage gestellt, waren denn die beiden Häuser so unterschiedlich von außen? Waren sie vielleicht so unterschiedlich? Gut, wir wissen es nicht. Aber ich nehme an, dass die beiden Häuser von der Struktur vielleicht ähnlich oder sogar vielleicht gleich gebaut wurden. Dass sie von außen gleich aussahen. Beides vielleicht schöne Gebäude. Aber der entscheidende Unterschied liegt wo? Der liegt im Fundament, richtig? Auf was baust du? Baust du auf Fels? Baust du auf Christus? Baut dein Leben, dein alltägliches Leben auf Entscheidungen, die du durch den Geist Gottes getroffen hast? Oder baut dein Leben auf einem, ja, vielleicht ist scheinbar bequemeren Weg, auf Sand? Natürlich wissen wir, dass man auch ein gutes, weltlich gesprochen, ein gutes Fundament auf Sand bauen kann, ja? Aber geistlich gesprochen, was passiert denn mit dem Sand, wenn die Wasser fluten und die Winde hereinströmen und umherbrechen? Was passiert? Der Sand macht dich beweglich. Das heißt, wenn du kein festes Fundament hast und Babylon geht links, was machst du? Du folgst. Babylon geht rechts, was machst du? Du folgst. Egal in welche Richtung, egal welcher Wind weht, du richtest dich aus. Die Winde werden nicht mehr lange festgehalten. Und sie werden stürmen. Und die Wasser, Offenbarung 17, Vers 15, Scharen, Völker, Nationen und Sprachen, diese Menschen, sie werden kommen und sie werden versuchen, dein Fundament einzurennen. Und die Frage ist, worauf hast du gebaut? Da geht es nicht darum, wie, ob dein Haus schön gebaut wurde, sondern auf welchem Fundament hast du es gebaut? Hast du auf Fels oder hast du auf Sand gebaut? Abschließend noch eine Frage. Welche Bedeutung hat Jesus Christus nun für dein persönliches Leben? Wir sollten alle darüber nachdenken, wer Jesus Christus wirklich ist, wer er für uns wirklich ist, dass er unser Erlöser ist, unser Heiland, der uns frei machen möchte von jeder Sünde. Und wenn wir das ausleben, was Jesus in Matthäus 5, 6 und 7 uns gesagt hat, wenn wir das praktisch ausleben, in der einfachsten Beschreibung der dreifachen Engelsbotschaft, dann wird sich unser Leben auch verändern. Weil es liegt hier nicht an Gott, dass Gottes Kraft zu schwach ist oder sein Arm zu kurz ist, um uns zu retten, richtig? Es liegt an uns. Und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das gilt für uns alle. Wir müssen oft einsichtig sein und sagen, Herr, da habe ich gefehlt. Herr, ich brauche deine Kraft, um wieder auf den richtigen Weg zu gelangen. Lasst uns anfangen, im Glauben die richtigen Fragen zu stellen. Weil wenn wir die richtigen Fragen stellen, liebe Geschwister, wird der Geist Gottes was tun. Er wird uns die richtigen und notwendigen Antworten auf unsere Fragen geben. Und das wird das Leben unserer Mitmenschen verändern. Das wird unser persönliches Leben verändern. Das wird die Welt verändern. Wie es in Matthäus 24 heißt, dass nachdem alles geschieht, wird das Ende kommen. Dieses Evangelium muss erst in die Welt gehen. Diese frohe Botschaft, die wir leben, die wir predigen, die muss erst in diese Welt gehen. Und dieses Evangelium hat so eine Kraft, dass sie die ganze Welt auf den Kopf stellen kann. Wir warten auf Jesus Christus, richtig. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass er wiederkommt. Aber oft ist es so, dass wir eigentlich nicht so sehr auf ihn warten, weil wir in unserem Zustand verharren, sondern wir warten nicht auf ihn. Oft ist es so, er wartet auf uns. Gottes Segen euch, liebe Geschwister. Amen. Wir möchten jetzt noch gemeinsam beten. Lasst uns dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für dein wunderbares Wort, Herr. Was du uns offenbart hast. Wir wissen, es gibt schwierige Textpassagen, es gibt welche, die leichter zu verstehen sind, aber dein Evangelium im Grunde genommen ist eine Botschaft, die jeder Mensch verstehen kann, die wir alle praktisch durch deinen Heiligen Geist ausleben können. Wir bitten dich, Herr, um Gnade. Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest jeden Tag. Nur du weißt, wo wir Fehler haben. Nur du weißt, wo wir noch Lieblingssünden in unserem Herzen tragen, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der jetzt vor dir steht, kniet oder der am Livestream zusieht, dass du ja, ihn leitest und führst, dass er jeden Tag in deiner Gnade wächst. Dass wir auf dich schauen, egal was um uns herum passiert, was andere Menschen sagen, dass wir wissen, dass wir an dir festhalten können, dass deine Verheißungen aus deinem Wort heute noch genauso gelten wie damals. Bitte stärke du uns, Herr, und schenk du uns einen Geist der Freundlichkeit. Schenk du uns Liebe untereinander, dass wir uns lieben, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir uns als Geschwister lieben, dass wir darauf bedacht sind, den anderen höher zu schätzen und zu werten als uns selbst. Dass wir dadurch einen lebendigen Glauben leben, der andere Menschen, die uns sehen, der sie darauf durstig macht. Nach der wahren Gerechtigkeit. Hab du Dank, dass du dieses Gebet im Namen Jesu erhörst und dass du bei uns bist an diesem Sabbattag. Lobpreis und Ehre seien dir in aller Ewigkeit. Im Namen Jesu beten wir. Amen.